jetzt im Livestream zuschaut. Zuallererst wünsche ich euch auch von hier vorne ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Ich wünsche euch Hoffnung und Zuversicht für 2024. Ein Jahr, das ja nicht nur persönlich, sondern auch für die Gemeinde viele Veränderungen bereithält. Hoffnung und Zuversicht. Weil der Gott, der mit uns war in der Vergangenheit, ist auch der, der mit uns in die Zukunft geht. Und das wünsche ich mir für 2024. Jetzt sage ich für euch als Gemeinde in Völkling, dass ihr diese Zukunft, die Gott der Gemeinde gibt, auch wenn Christa und ich als Familie uns im März verabschieden werden, dass ihr es empfangt und im Glauben gehen könnt, ja, und auch diese Erfahrung mit Gott macht. Wie in jedem Jahr freue ich mich auf die Predigt zur Jahreslosung. Ein Text, den ich mir nicht aussuche, der dann irgendwie kommt und dann ist er da und ich stelle mich der Herausforderung, wie predigst du darüber? Und die Jahreslosung in diesem Jahr, ein sehr schöner Text. Ihr seht ihn gleich vorne, grafisch gestaltet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In 1. Korinther 16, Vers 14. Genau, da habt ihr es. Ganz kurz, was ist die Jahreslosung und worin besteht die Bedeutung? Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen nicht gelost, sondern ausgewählt. Die Mitglieder geben Vorschläge da rein und dann wird eine Losung ausgewählt. Viele verschiedene christliche Werke, Kirchen und ökumenischen Verbindungen sind Mitglied im Ökumenischen Arbeitskreis für Bibellesen. Und ich freue mich einfach an einem sichtbaren Ausdruck der Einheit der christlichen Gemeinschaft in unserem Land. Von römisch-katholischer Kirche bis zu den evangelischen Freikirchen gibt es einen gemeinsamen Bibelvers, der als Jahreslosung der Gemeinde Jesu im deutschsprachigen Raum einen Impuls geben darf. Und ich mache mir das so klar und ich finde, das verbindet uns miteinander. Und für mich ist das eine liebgewonnene Tradition, diesen Impuls aufzunehmen. Meine erste Predigt im Jahr über die Jahreslosung zu halten. Und weil dieser Vers so kurz ist, ist das auch mein Thema. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Lass uns einen kurzen Rückblick auf dieses Lied haben. Alles in Liebe. Was haben wir gehört? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr seht, betrachtet's mit Liebe. Alles, was ihr wollt, prüft es mit Liebe, dann wird alles, was ihr seid, ein Ausdruck der Liebe. Alles, was geschieht, pariert es mit Liebe. Wenn das Böse Kreise zieht, dann bleibt in der Liebe. Kämpft für eure Welt, doch mit Hoffnung und Liebe. Hat das Schicksal euch umstellt, dann ertragt es mit Liebe. In diesem Liedtext wird vieles konkret, zu dem wir in der Jahreslosung aufgefordert werden. Ihr merkt, es kriegt so eine Breite. Viele Aspekte werden genannt. Und letztlich geht es ja nicht um einen Bibelvers, den wir nett auf Karten drucken oder dann als Jahreslosung uns als Plakat an die Wände hängen. Es geht darum, dass die Absicht Gottes und sein Ziel mit dieser Aussage in unser Leben hineingeboren wird und wächst. Wie möchte ich im Folgenden in der Predigt vorgehen? Ich möchte das Thema in drei Punkten entfalten. Punkt 1, wir werden immer wieder zur Liebe ermutigt. Punkt 2, was bedeutet alles und wo fangen wir an? Und Punkt 3, wie kommen wir zu einer Kultur der Liebe in der Gemeinde? Punkt 1, wir werden immer wieder zur Liebe ermutigt. Und es beginnt bei Jesus. Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die gelebte Liebe unter den Nachfolgern Jesu ist wie ein Gütesiegel. Dieses Gütesiegel weist nach, diese Gruppe von Menschen gehört wirklich zu Jesus. Es macht deutlich, was außen draufsteht, ist drinnen auch wirklich drin. Ist vorhanden. Gelebte Liebe schafft nach innen und außen Vertrauen. Gelebte Lieblosigkeit dagegen stößt ab. Sie verdunkelt die Jesuswirklichkeit. Das Licht wird bis zur Unscheinbarkeit herabgedimmt. Eine Liebeskultur ist also zentral für uns und andere, wenn wir Jesus nachfolgen. Und genau hier besteht bei den Korinthern ein großes Problem. Einerseits haben sie vieles von dem, was sich eine Gemeinde an geistlichen Gaben und himmlischen Segnungen wünschen kann. Aber es gibt eben auch viel Lieblosigkeit. Paulus wird an vielen Stellen konkret. Ich erwähne einfach mal nur ein Beispiel, das, was er den Korinthern zu ihrer Abendmahlskultur sagt, das, wie sie das feiern. Und Paulus findet über diese Lieblosigkeit beim Abendmahl in Korinth drastische Worte. Ich lese uns das einfach kurz vor in Auszügen, 1. Korinther 11. Paulus sagt das so: Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Dieses Beispiel, auch mit diesen drastischen Worten, zeigt uns, wie leidenschaftlich Paulus Lieblosigkeit in der Gemeinde anspricht. Und er will aufrütteln, wir merken das. Gleichzeitig betont er immer wieder den Wert der Liebe im Umgang miteinander. Es ist kein Zufall, dass der erste Korintherbrief das Buch im Neuen Testament ist, in dem das Wort Liebe am zweithäufigsten verwendet wird. An erster Stelle steht der erste Johannesbrief mit ein bisschen Vorsprung, aber dann erste Korintherbrief. Auch das sogenannte Hohelied der Liebe ist in 1. Korinther 13. Und in diesem Hohelied der Liebe bringt es Paulus nochmal ganz besonders auf den Punkt. Er sagt dort oder er schreibt dort vieles Erstrebenswerte, also es wird in diesem poetischen Text vieles Erstrebenswerte aufgezählt und ins Verhältnis zur Liebe gesetzt. Und am Ende steht für ihn immer folgendes Ergebnis fest. Egal um was es sich handelt und wenn es noch so beeindruckend oder noch so selbstlos ist, wenn man es ohne Liebe tut, nützt es einem nichts. Und genau deshalb ermutigt er immer wieder aus Liebe zu handeln, sich von Liebe leiten zu lassen. Und weil die Liebe so zentral ist, fordert Paulus die Gemeinde am Ende des Briefes, also sozusagen zum Abschluss, nachdem er schon vieles gesagt hat, am Ende des Briefes noch einmal zur Liebe auf. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Lass mich zum zweiten Punkt kommen. Was bedeutet alles und wo fangen wir an? Dieses alles im Brief bezieht sich streng genommen auf die Gemeindekultur. In der sozialen Gemeinschaft, der Familie Gottes bzw. der Nachfolger Jesu soll Liebe gelebt werden. Wenn man nun über eine Gruppe redet, die Gemeinde in Korinth, oder wenn wir sagen, wir reden jetzt über die Gemeinde in Völklingen, dann kann es schnell passieren, dass so der einzelne Nachfolger, wir selber, uns so wie außen vor fühlen. Wir reden ja nicht über uns, wir reden ja über die Gemeinde. Aber die Aufforderung an die ganze Gemeinde muss ja von den einzelnen Mitgliedern aufgenommen und praktiziert werden. Also wo fangen wir an? Wir fangen bei uns persönlich an. Lasst mich euch erinnern an die Predigt vom vergangenen Sonntag. Christian hat in seiner Predigt von der Veränderung gesprochen, die Jesus in uns heute bewirken will, damit seine Kultur nicht nur in unserem Leben, sondern auch in seiner Gemeinde sichtbar wird. Bibeltext war Philipper 3, ich lese einfach mal Vers 20 bis 21. Da heißt es, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Christian hat erklärt, wie Jesus uns helfen will, den Leib der Niedrigkeit dadurch zu überwinden, indem er in uns den Leib der Herrlichkeit wachsen lässt. Und diese Gegenüberstellung zwischen Leib der Niedrigkeit und Leib der Herrlichkeit, das finde ich, ist ein starkes Bild für die Veränderung, die Jesus bewirken will. Und genau darum geht es Paulus auch hier. Liebloses Handeln ist ein Ausdruck des alten Leibes der Niedrigkeit. Dagegen ist ein Verhalten, das von Liebe geprägt ist, ein Ausdruck der Kultur des Reiches Gottes und ein Teil der Natur des neuen Leibes, des Leibes der Herrlichkeit. Was bedeutet alles? Also wenn wir das so verstehen, als eine umfassende Veränderung unseres Lebens, dann geht es um eben das ganze Leben. Es geht darum, dass die Reich Gottes Kultur einen Ausdruck in unserem Leben bekommt, dass dieser Leib der Herrlichkeit wirklich sichtbarer wird. Und wohin das führt oder wie das sein wird oder sein soll, das erkennen wir am Leben von Jesus, so wie es uns die Evangelien beschrieben haben, weil er das da für uns sichtbar gemacht hat. Was bedeutet alles? Alles meint alles, das ganze Leben. Nichts ist davon ausgenommen. Und ich finde es schön, dass wir im Deutschen so eine Fülle von Möglichkeiten haben, Liebe mit vielen Lebensbereichen zu verbinden. Es gibt die Liebe zu Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es gibt Liebe zum Leben, Liebe zur Familie, Liebe zur Arbeit, Liebe zum Beruf. Auch eine Liebe zur Nation, zu der wir gehören. Es gibt eine Liebe zur Gemeinde, eine Liebe zur Gemeinschaft aller christlichen Kirchen, dass wir nicht nur uns selber lieben, sondern die anderen, die auch dazu gehören, auch wenn sie eine andere Tradition haben als wir. Das ist auch ein Teil von Liebe oder was wir lieben können. Wir kennen eine Liebe zur Natur, eine Gerechtigkeitsliebe, Liebe zur Schönheit, Wahrheitsliebe. Und ich könnte das noch lange fortsetzen. Wir könnten das noch lange fortsetzen, worauf sich Liebe beziehen kann oder was wir alles, wozu wir, was wir mit Liebe verbinden können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und diese Liebe ist eine ethische Orientierung in unserem Handeln. Es macht den Unterschied, ob da, wo wir Herz reingeben, wo wir aktiv sind, ob wir das mit Liebe verbinden können. Diese Liebe wird mit darüber entscheiden, was wir tun oder lassen und auch auf welche Art und Weise wir etwas tun oder lassen. Wenn man das so hört, steht die Frage im Raum, gibt es denn einen Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Das ist ja so, ich kann das hier von vorne reden, ja. Was für ein Anspruch ist das? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe und dann laden wir das auch auf und sagen, es ist der Wille Jesu und er ist es wirklich. Amen. Das ist der Anspruch. Wie ist die Wirklichkeit? Gibt es einen Unterschied? Ja, natürlich. Wir sind alle noch nicht am Ziel. Wir sind aufgefordert, uns auf den Weg zu machen. Und gerade im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, sagt das Paulus auch so. Bei allem, wonach ihr streben könnt, auch nach geistlichen Gaben und Vollmacht und Erkenntnis und was auch immer, strebt zuerst nach der Liebe. Strebt zuerst nach der Liebe und alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen. Diese Aufforderung schicken uns auf den Weg, nicht erst morgen oder irgendwann, sondern wir sind ja schon auf dem Weg. Ich weiß, ich sage uns ja nichts Neues als Gemeinde. Aber wir sind aufgefordert, uns bewusst zu machen und diesen Weg weiterzugehen. Heute und morgen. Je mehr von uns, von unserer Gemeinde, sich auf den Weg machen, desto intensiver wird der Ausdruck von Liebe in unserer Gemeinde sein. Das Licht Jesu strahlt heller. Die Anziehungskraft wird größer. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Wie kommen wir zu einer Kultur der Liebe in der Gemeinde? Es gibt einen wahren Spruch. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Was gehört zur Selbsterkenntnis? Na klar, selber hinschauen, wo man ein Defizit an Liebe im Gemeindeleben erfährt. Aber nicht nur hinschauen, wo erfahre ich das selber, sondern auch hinhören ist wichtig. Hinhören, wo Menschen in der Gemeinde nicht Liebe, sondern Lieblosigkeit erleben. Dabei braucht man sich als Einziger, als Einzelner den Schuh der Verantwortung für ein Liebesdefizit in der Gemeinde nicht immer gleich anzuziehen. Es ist ja erstmal einfach ein Erleben, eine Wahrnehmung. Dennoch glaube ich, dass die Entscheidung, das Gemeindeleben an der Kultur gelebter Liebe auszurichten, eine Veränderung bewirken kann. Und nicht bei allem, wo ein Defizit sichtbar wird, können wir eine Antwort drauf geben. Aber ich glaube, wenn wir das einfach sehen, wo es im Argen liegt, wir können beten und wir können auch gucken, wo Gott uns persönlich beauftragt, eine Antwort zu geben oder auch etwas zu verändern. Nun ist die Kultur der Liebe in einer Gemeinde nicht ohne Konkurrenz. Das ist ein zweiter Aspekt. Es ist eine Selbsterkenntnis, aber es gibt auch Konkurrenzen zur Liebeskultur in der Gemeinde. Was meine ich? Also schauen wir in die Gemeinde in Korinth, dann nennt Paulus ja einige Beispiele. In der Gemeinde in Korinth war es Grüppchenbildung. Wer gehört zu welcher Partei oder Gruppe in der Gemeinde? Es gab Statusdenken, auch Überheblichkeit anderen gegenüber, verbunden mit Selbstüberschätzung. Welche Ziele oder Werte können der Liebe unter uns Konkurrenz machen? Also das war Korinth, aber was kann das unter uns sein? Und das wäre eine schöne Frage für eine Kleingruppe. Oder? Wie erlebst du das? Gibt es Dinge unter uns, die einer Kultur der Liebe Konkurrenz machen? Oder auch bei uns in der Gemeindeleitung? Uns würden Dinge einfallen, wenn wir darüber reden würden. Lass mich einige Beispiele nennen, die es trotzdem konkret machen können. Es gibt eine fehlgeleitete Liebe, die sich sozusagen ein Ideal von etwas in den Mittelpunkt stellen möchte. Wo dann das Ideal von etwas, was in der Gemeinde sein sollte, im Konflikt gerät innerlich zu dem, wie eine Gemeinde ist. Und dann leidet man darunter. Beziehungsweise dieses Ideal wird einem so wichtig, dass man nicht nach der Liebe handelt. Was kann es sein? Also dem Ideal der Liebe, es gibt dieses Ideal von Liebe zum Beispiel, oder das Ideal der christlichen Gemeinschaft. Es gibt das Ideal der Treue zum Wort Gottes, das Ideal der wahren Jesus-Nachfolge. Und egal um welches Ideal es sich handelt, jedes Ideal hat das Potenzial in sich, wichtiger zu werden als die Liebe zur konkreten Gemeinde in der Wirklichkeit. Dietrich Bonhoeffer drückt es in Bezug auf die christliche Gemeinschaft einmal so aus. Er schreibt: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und das ist letztendlich das Gegenteil von Liebe. Es gibt auch ein Ideal des Glaubens, das ohne Liebe zerstörerisch wirkt. In einem Kommentar, Edition C, zu diesem Bibeltext habe ich folgende treffende Formulierung gefunden. Glaube ohne Liebe zerstört, verletzt und wird fanatisch. An welcher Stelle eine Gemeinde noch an einer fehlenden Kultur der Liebe Mangel hat, wird sie an sich selbst leicht erkennen. Ja, wir leben ja in einer Gemeinde. Jeder lebt in der Gemeinde, in der er ist. Und wir profitieren von der geliebten Liebe, aber wir leiden auch unter einem Liebesmangel. Und die Liebe ist so zentral, dass ein Fehlen der Liebe oder Leblosigkeit Opfer bedeutet. Also wirklich wie Unfallopfer. Menschen kommen unter die Räder, bildlich gesprochen. Wo immer das geschieht, Gott sei es geklagt. Demgegenüber, und das ist das Positive, das ist das, wozu Paulus uns motivieren möchte, wozu Gott uns motivieren möchte. Demgegenüber macht eine Kultur der Liebe ein Heilland sichtbar, das wirkliche Jesus-Atmosphäre verbreitet. Wir selbst, aber auch Menschen in unserer Umgebung werden es erkennen, wo immer diese Jesus-Atmosphäre in der Liebe Ausdruck findet. Und ich will das nochmal so sagen von diesen Bildern. So wie wir das, diese Umgestaltung in unserem Leib erleben. Ja, es gibt diesen Leib der Niedrigkeit und diesen Leib der Herrlichkeit. Das Ziel Jesu ist es, uns in diesen Leib der Herrlichkeit zu verwandeln, der ihm gleichförmig ist. Und dieser Prozess beginnt jetzt. Aber es ist kein Knopfdruck, sondern eben wirklich auch, Christian hat das letzte Mal gesagt, es ist ein Kampf. Und das Ziel ist, dass das alte Wesen abnimmt und gleichzeitig das neue wächst. Es gibt kein Vakuum, es gibt ein Abnehmen, entweder so oder so. Das heißt, in unserer Gemeinde dürfen wir Gott danken für jede Liebe, die heute schon unter uns sichtbar wird. Und die gibt es wirklich. Gelebte Liebe durch das, wie wir miteinander umgehen. Und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Und gleichzeitig gibt es Lieblosigkeit. Ob mit Absicht oder nicht. Es ist einfach so. Und es ist ein gemeinsamer Weg und unser Gebet. Herr, hilf uns, dass wir mehr zu dieser Gemeinschaft werden, in der alles, was wir tun, aus Liebe geschieht und weniger andere Dinge im Zentrum sind. Und so wie wir das persönlich auch sagen, nicht in unserer Kraft, sondern in deiner Kraft, aber mit unserer Mitarbeit können wir das auch als ganze Gemeinde erstreben. Und dann haben wir die Verheißung, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen. Und nun lade ich uns ein zum Gebet. Jeder, der möchte, einfach das.